Der Benedikt meldet sich. Benedikt ist am Ende des Ganges mit seiner Frau hier.
Morgen, ich bin der Benedikt und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist bei dem Text, ist keine Frage, es ist einfach eine Aussage, dass die Emmaus-Jünger Jesus nach allem, was sie ja erlebt haben und gehört haben von ihm, mit ihm erlebt haben, immer noch ihn nur als Propheten gesehen haben. Ja? Also in Jugendslang gesagt, total der Diss an Jesus. Ja? Also die geringe Bezeichnung gegenüber seiner Person. Und der war ja tot. Also für sie war er tot. Ja? Der ist halt gestorben und er ist weiter im Text. Jetzt geht die Hoffnung weiter, dass irgendwann der Erlöser kommt. Aber die haben das ja, also bis zu seiner Auferstehung und dass er sich offenbart hat, das Auferstandene noch nicht begriffen, dass es wirklich um Gottes Sohn handelt, sondern das war ein großer Prophet. Ich soll noch den Vers lesen, sagt meine Frau. In der Bibel steht das. Jo.
Das ist immer gut.
Ja, also ich glaube, Benedikt, du gehst ja auf Vers 19 ein. Er war ein großer Prophet. Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass bei den Jüngern aber schon noch eine größere Hoffnung angelegt war, denn wir lesen ja auch in Vers 21, wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Also ja, er war ein Prophet, aber in ihnen war auch schon so eine Hoffnung angelegt, Jesus, da ist doch noch mehr. Das muss doch der sein, der uns hier befreit. Und ich würde sagen, da ist schon dieser Erlöser-Aspekt in ihnen schon so als Saat vielleicht angelegt. Sie erkannten ihn noch nicht, aber diese Hoffnung, dass es jemanden gibt, der dieses Volk endgültig aus Sklaverei, Unterdrückung und Besatzung befreit, die war da. Die war da. Ja, das geht doch schon mal gut los.
Guten Morgen. Wir haben uns gefragt, wie es kommt, dass die beiden Jünger ihn einfach nicht erkennen. Also hat er einen anderen Leib, hat er ein anderes Gesicht auch, sah er ganz anders aus, weil sie erkennen ihn erst bei der Symbolik mit dem brechenden Brot.
Ich bleibe da mal ganz nah am Text. Du hast jetzt gerade gesagt, sah Jesus anders aus. Also der Text sagt ja in Vers 16, es war so, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt. Also sag mal so, das Problem ist erstmal bei denen, weil ne, wenn mir jemand die Augen zuhält, dann sehe ich nicht. Und das Interessante ist, Sonja und ich haben uns vor dem Gottesdienst auch über diese Frage ausgetauscht, was ist das mit dem Augen zuhalten? Wer hält da die Augen zu? Hält da überhaupt jemand die Augen zu? Und warum können sie nicht sehen? Und das Interessante ist, dieses Augen zuhalten, geschlossene Augen haben, mit Blindheit geschlagen sein, ist ein biblisches Motiv. Das finden wir nicht nur bei diesen beiden Emmaus-Jüngern, sondern das ist ein Motiv, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan verfolgt und der ist, uns immer mehr und mehr sehend zu machen. Also uns mehr und mehr die Augen aufzutun und sehen zu lassen, was Gott bereits für uns vorbereitet hat. Also im Grunde genommen durchlaufen diese Emmaus-Jünger einen Prozess, den wir auch durchlaufen, dass wir immer mehr und mehr und mehr erkennen, wer Jesus eigentlich ist und was Gott für uns hat. Und dieses mit Blindheit geschlagen zu sein, das kann ja mehrere Ursachen haben. Also wir lesen ja in der Bibel, dass Gott das auch kann, aber Sonja und ich haben zum Beispiel darüber gesprochen und gesagt, naja, wenn man jetzt selber mal auf seinen Alltag schaut und auf sein alltägliches Leben als Jesus-Nachfolger schaut, wie oft ist man blind für Gott und für Jesus, weil man einfach so zugedröhnt ist mit anderen Dingen? Und ich würde behaupten, dass auch das Leben und der Alltag und die Hetze und die Hass uns auch die Augen zuhalten kann für das, was eigentlich schon längst da ist. Insofern würde ich das gerne offen lassen und vielleicht auch von euch hören, wie ihr das versteht. Ich glaube, es kann natürlich Gott sein, der die Augen zuhält, aber es kann auch sein, dass Dinge in unserem Leben uns die Sicht vernebeln auf das, was schon längst da ist. Und ich meine, die Jünger kamen ja wirklich aus einer Situation, die haben ja erlebt, wie sie ihn verhaftet haben, wie er gefoltert wurde, wie er umgebracht wurde. Also die haben sicherlich viele Dinge im Kopf gehabt, die sie verunsichert haben, viele Bilder, vieles erlebt, was ja, ihnen einfach auch vielleicht die Sicht versperrt hat.
Wobei, da finde ich den Vers, den Vers 32, als sie sagen, haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißung der Heiligen Schrift erklärte. Das, was du jetzt eben sagtest, dieses mit Blindheit geschlagen, aber ganz tief im Inneren doch zu merken, da fühlt sich was richtig an, aber ich kann es noch nicht benennen. Das passiert ja oft im Leben. Und dass man erst rückblickend sieht, dass Gott dabei war. Und mir fällt dazu jetzt auch gerade dieses Gedicht ein, Spuren im Sand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat eine Frau geschrieben, der es im Leben ganz schlecht ging eine Zeit lang. Und dann schaut sie im Traum zurück und sieht erst zwei Spuren. Das ist das Leben, wo es ihr gut geht. Und dann, als sie merkt, ihr Leben wird ganz anstrengend und schwer, sieht sie nur eine Spur und klagt Jesus an und sagt, oder Herr, warum ist da nur eine Spur? Warum hast du mich verlassen, als es mir so schlecht ging? Und dann sagt Jesus, da habe ich dich getragen. Und dieses Rückblicken zu sehen, er ist immer da, auch wenn wir es nicht sehen, aber wir können es fühlen. Vielleicht.
Danke, Simona.
Mir ist eine Sache aufgefallen, die ich ganz toll finde. Die Jünger, die beiden, waren auf dem Weg weg von Jerusalem. Die werden nicht aus Spaß gegangen sein, sondern die werden irgendein Ziel gehabt haben, dahin zu gehen. Und Jesus ist ihnen begegnet und das führte dazu, dass sie das, was sie irgendwie vorhatten, dass das die totale Nebensache wurde und sie sozusagen wieder zurück zu den anderen Jüngern gegangen sind, zu dem Kreis, um zu berichten, was sie erlebt haben. Und das finde ich so toll, dass sie hatten irgendeinen Weg und Jesus hat dafür gesorgt, dass sie plötzlich ganz andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt haben.
Ja, und ich möchte auch gerne noch mal ergänzen, also sie ziehen los, auch in einer Verunsicherung, in einem Nichterkennen, Trauer, Unglaube und sie kehren zurück. Nachdem sie erkannt hatten, mit Freude, mit Auferstehungsglauben, also dieser Bogen, der da auch gespannt wird in der Erzählung, der hat mich auch sehr angesprochen, weil wir das auch erleben können, auch im Kleinen, vielleicht, dass man mal in den Gottesdienst fährt oder in einen Dienst geht und denkt, ach Mensch, eigentlich, das muss noch gemacht werden und das und eigentlich habe ich keine Lust. Und man erfährt trotzdem in der Gegenwart Gottes, dass man aufgerichtet, aufgebaut wird, also ein ganz lebenspraktischer, alltagsnaher Text. Ich muss ehrlich zugeben, ich hänge noch ein bisschen an Uschis Frage, weil eine Sache habe ich natürlich nicht beantwortet, diese Frage, ja, wie sah Jesus in dem Moment aus? Ne? Also dieses seine Gestalt, warum haben sie ihn nicht erkannt? Diese Frage wird uns schlicht nicht beantwortet im Text. Also ich kann dort keine Antwort finden, das bleibt einfach offen. Zumindest habe ich die Antwort nicht gefunden.
Also ich für mich habe die Antwort oder einen biblischen Anhaltspunkt zumindest ist 1. Korinther 15, das ganze Kapitel der Auferstehung, wo Paulus beschreibt, dass irdisches und himmlisches Unterschied haben, dass der eine Leib so aussieht und der Auferstehungsleib anders aussieht, das wäre so ein biblischer Anklang, dass Jesus nicht unbedingt genauso ausgesehen haben muss, nur an seinen Gewohnheiten nachher wird er ja erkannt, an dem Reden und so weiter. Mhm. Das andere ist ein psychologischer Aspekt, dass wir oft bestimmte Vorstellungen haben, wie Jesus sein sollte oder wie er auszusehen hat, was er zu tun hat. Und dass in dem Moment sie eine ganz falsche Vorstellung hatten. Ich erinnere mich so an das Beispiel einer Missionarin, die mal in Hongkong in so ein Hotel sollte, das hieß Green Digital. Und Taxifahrer Bescheid gegeben und der hat sie abgesetzt, sie ist in das Hotel und geguckt, nee, das stimmt doch nicht, das passt nicht. Wieder ein Taxi genommen, wieder, und so, es ging 3-4 Mal. Immer wieder hat der Taxifahrer sie an der Stelle abgesetzt, bis sie mal reingegangen ist in das Hotel und gefragt hat, wo ist denn dieses Green Digital? Und die gesagt hat, ja, das sind wir. Und sie plötzlich merkte, ja, sie hat immer an was Grünes gedacht, das sind ja überall Leuchtzeichen und das war violett. Ja. Und das hat sie abgehalten, in dieses Ding reinzugehen. Und ich denke, so sind wir manchmal, unsere Augen sind gehalten. Nicht nur vor vielen anderen Eindrücken, sondern weil wir bestimmte Vorstellungen haben. Ne? Also einmal diese biblische Komponente, einmal diese psychologische.
Vielen Dank, Gysi. Also gerade der Verweis auf 1. Korinther 15 ist doch da auch nochmal sehr hilfreich. Dankeschön. Ich frage nochmal den Axel in der Technik. Haben wir Gäste bei Zoom? Okay, dann dürft ihr nochmal. Vielleicht auch was Ermutigendes. Das war letztes Mal auch der Wunsch, dass wir noch was Ermutigendes.
Ich soll erst sagen, wer ich bin. Ich bin Michael, hallo. Es gab eine Sache, die mir persönlich so aufgefallen ist und eine andere Sache, die uns in der Gruppe aufgefallen ist, an der gleichen Stelle eigentlich. Vielleicht kann Christoph parallel gerade den Vers rausholen, ich habe die Nummer nicht. Die Jünger gehen mit Jesus oder sind mit Jesus unterwegs und dann kommt die Situation, dass sie halt abends in Jerusalem ankommen und Jesus tut so, als würde er weiterziehen wollen. Und diese Stelle finde ich irgendwie, die zeigt so ein bisschen auch so diesen menschlichen oder nahbaren Charakter von Jesus. Einmal, dass er auch so ein bisschen Humor auf der einen Stelle hat, weil er sagt, ja, tschüss Leute, ich gehe jetzt weiter, aber eigentlich will er es gar nicht und lässt sich dann von seinen Jüngern sozusagen einladen und zum Übernachten und zum Essen und das finde ich total sympathisch. Und auf der anderen Seite finde ich auch die Jünger an dieser Stelle irgendwie so ein Vorbild, weil sie super gastfreundlich sind, da ist ein fremder Mann, den sie ja eigentlich nicht kennen und sie laden ihn ein, dass er halt bei ihnen übernachtet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die damalige Situation, dass die Leute damals das einfach so gemacht haben, aber trotzdem auch so was man sich zum Vorbild eigentlich gut nehmen kann.
Ich habe tatsächlich auch hier die drei Worte Jesus tat so markiert, weil ich erst auch so dachte, hey, warum täuscht er? Ja, okay, ich mache mich dann los. Ne? Ich bin dann, eigentlich will er bleiben. Aber, und das ist ganz spannend, in diesem Abschnitt habe ich auch nochmal für mich so gedacht, Jesus ist erstmal Gast und er wird dann zum Gastgeber, nachdem sie ihn eingeladen haben. Also wir haben hier ganz viele Rollenwechsel auch. Jesus ist erst der Fragende, dann ist irgendwann Jesus der erklärt und der Lehrer und dann ist er ein Gast und erst als er eingeladen wird, wird er dann zum Gastgeber und bricht das Brot. Also er ist ein Gentleman, er sagt nicht, ey kommt Jungs, also jetzt bleibe ich auch noch hier, ne, es kommt noch was, es kommt noch ein Punkt, sondern ich finde auch, das hat was Charmantes, ich finde auch, das hat was Menschliches, Humorvolles, dass er sich einladen lässt und dass er nicht einfach reinspaziert.
Judith, ein Schlusswort von dir. Okay, Schlusswort wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es auch einfach schön, dass es ja nicht bei diesem nicht erkennen oder irgendwie dem bisschen durcheinander stehen bleibt, sondern dass wirklich am Ende auch klar ist, der Herr ist wirklich auferstanden. Das ist mir so aufgefallen, dass ich dachte, boah, wie cool, Gott lässt uns einfach nicht in unserem Zweifel oder Fragen oder so stehen. Er will uns wirklich dahin bringen, dass wir erkennen, er ist der Herr und er ist wirklich auferstanden. Vers 34.
Ja.
Ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu deinem Schlusswort.
Genau. Ich halte mich auch ganz kurz, das haben wir so besprochen. Ich bin bei einem Textteil hängen geblieben, der ist nicht besonders prominent, aber der hat mich so angesprochen. Und zwar heißt es in dem Text, da blieben sie stehen. Vorher waren sie unterwegs, sind gelaufen, haben hin und her überlegt, haben geredet, haben alles ausgepackt. Jesus war auch dabei, Jesus war schon hinzugetreten und dann blieben sie stehen. Und erst das Stehenbleiben eröffnet ein tieferes Jesusgespräch. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, aber sie erkannten ihn nicht. Und im Stehenbleiben entfaltet sich dann ein Dialog, ein echtes Gespräch. Und was heißt das für uns? Stehenbleiben, Ruhe, Stille sind nicht nur was für alte Menschen, sondern sind auch Voraussetzung für eine tiefe Jesusfreundschaft, für eine Beziehung, die wachsen kann, durchpowern. Ja, ohne Zeiten der Stille kann man natürlich auch mit Jesus Nachfolge leben, aber vielleicht gibt es Themen, vielleicht gibt es Fragen, die Jesus dir und mir stellen möchte, wofür es Zeiten der Stille, Ruhe und des Stehenbleibens braucht. Das ist so ein Gedanke. Wenn ich da so an mich denke, frage ich mich manchmal, naja, wie ist das denn mit meiner Ungeduld oder mit meinem inneren Frieden? Ich merke, dass erst in der Stille, auch in der stillen Zeit, aber auch bei Spaziergängen, die ich auch als Gebetszeiten nutze, oft Gedanken kommen, die wirklich hilfreich sind und die mich weiterbringen in meiner Jesusnachfolge, aber auch in meiner Rolle als Familienvater oder Ehemann. Und das andere ist, das, was am Ende die Jesusnachfolger erkennen lässt, ist nicht die Erklärung. Es sind gar nicht unbedingt die Worte und die Erklärungen, die sind auch Teil dieser Geschichte, sondern es ist das gemeinsame Erleben. Sie erkannten ihn am Brechen des Brotes. Und ich denke, es gibt schon so ein paar Punkte, wo wir einfach sicher sein können, dass Jesus da ist, gegenwärtig ist, wenn wir Gemeinschaft haben, im Abendmahl, aber auch wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wie diese beiden Jesus-Nachfolger. Und vielleicht gibt es ja in der nächsten Woche für dich die Möglichkeit, dich mal mit einer Person zu treffen, mit einer Person spazieren zu gehen oder den Austausch am Telefon zu suchen, auch wenn man vielleicht abends müde ist, einfach mal mit jemandem, wo du weißt, dass er auch mit Jesus unterwegs ist, zu sagen, du, das ist vielleicht gerade was, was mich aktuell beschäftigt, wo ich eine Unruhe drüber habe, wo kein Frieden drin ist. Ich würde da gerne mal mit dir drüber reden und vielleicht können wir auch zusammen beten. Und das tue ich jetzt auch noch. Jesus, danke, dass dein Wort wahr ist und dass wir heute auch sehen können, wie du mit uns unterwegs bist. Dass wir oft in Unglaube, Zweifel und Zerrissenheit losziehen und dass du ganz interessante Wege hast, um uns dann zu finden und um uns Dinge zu deuten, aber auch um uns Dinge zu zeigen. Danke, dass wir dich hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft erleben dürfen. Lass uns diese Freude, lass uns diese Dankbarkeit mit in den Nachmittag nehmen, sodass es auch andere Menschen spüren können. Amen.